Das gestaltlose Ding in der Mitte des Beckens rührte sich kaum noch. Es hatte einen fahlweißen Ton angenommen. An den Rändern, wo der letzte Rest Wasser die Masse umspülte, bildeten sich kurze Tentakel, die wie Nattern über den Boden krochen. Das Wesen starb. So unheimlich seine Fähigkeit war, die Form zu ändern und Fangarme über Wasser auszuwerfen, so aussichtslos schien seine Lage jetzt. Die Oberseite des Galatbergs zeigte erste Auflösungserscheinungen. Wachsklare Flüssigkeit tropfte daran herab. Lee rief sich in Erinnerung, dass der gestrandete Koloss kein Einzelwesen war, sondern ein Konglomerat aus Abermilliarden Einzellern, die soeben ihren Zusammenhalt verloren. Reuben hatte recht. Sie mussten so viel wie möglich davon in Sicherheit bringen. Je schneller sie handelten, desto größere Mengen des Kollektivs würden überleben. Anawak gesellte sich wortlos an ihre Seite. Lee suchte weiter das Becken ab. Roskowitz' baumelnden Körper, genauer gesagt das, was davon übrig war, beachtete sie nicht. Aus den Augenwinkeln gewahrte sie eine Bewegung am Grund des Beckens, ging bis zum Ende des Piers und kletterte eine Stiege hinunter. Anawak folgte ihr. Irgendetwas hatte ihre Aufmerksamkeit erregt, das sich nun ihren Blicken entzog. Sie schritt in respektvollem Abstand an dem Torso entlang, dem ein unangenehmer Geruch zu entströmen begann, als sie Anawak von der anderen Seite rufen hörte. Eilig lief sie um den Berg herum und stolperte fast über Browning. Die Technikerin lag mit aufgerissenen Augen halb unter dem schmelzenden Wesen. »Helfen Sie mir«, sagte Anawak. Gemeinsam zogen sie die Frau unter der Masse hervor. Das Zeug löste sich nur zäh und widerwillig von ihren Beinen. Die Tote erschien Lee ungewöhnlich schwer. Ihr Gesicht glänzte wie lackiert und Lee beugte sich darüber, um die Sache genauer in Augenschein zu nehmen. Brownings Oberkörper richtete sich auf.
»Scheiße!«
Lee sprang zurück und sah, wie Brownings Gesicht epileptisch zu zucken begann und Grimassen produzierte. Die Technikerin warf die Arme hoch, öffnete den Mund und kippte wieder zurück. Ihre Finger formten sich zu Krallen. Sie schlug mit den Beinen aus, bog den Rücken durch und schüttelte mehrmals hintereinander heftig den Kopf. Unmöglich. Vollkommen unmöglich. Lee war hart gesotten, aber jetzt packte sie nacktes Entsetzen. Sie starrte auf den lebenden Leichnam, während Anawak mit sichtlichem Widerwillen neben Browning in die Hocke ging.
»Jude«, sagte er leise, »das sollten Sie sich ansehen.«
Lee überwand ihren Ekel und trat näher heran.
»Hier«, sagte Anawak.
Sie sah genauer hin. Der glänzende Überzug auf Brownings Gesicht begann abzutropfen, und plötzlich erkannte sie, was es war. Klumpige, schmelzende Stränge zogen sich über Schultern und Hals der Technikerin und verschwanden in ihren Ohren.
»Es ist eingedrungen«,
flüsterte sie. »Das Zeug versucht, sie zu übernehmen.« Anawak nickte. Er war grau-weiß im Gesicht, für einen Inuk ein bemerkenswerter Farbwechsel. »Wahrscheinlich kriecht es überall rein und macht sich mit den Gegebenheiten vertraut. Aber Browning ist nun mal kein Wal. Ich schätze, ein bisschen Restelektrizität in ihrem Hirn reagiert auf den Übernahmeversuch.« Er machte eine Pause.
»Es wird jeden Moment vorbei sein.«
Lee schwieg.
»Es steuert alle möglichen Hirnfunktionen an«, sagte Anawak. »Aber es begreift keinen Menschen.«
Er richtete sich auf.
»Browning ist tot, General. Was wir sehen, ist ein zu Ende gehendes Experiment.«